Ja, willkommen. Wir werden heute ein bisschen über Kotlin reden, und zwar mit dem Untertitel Java mit Superkräften und Multiplattform. Ganz kreativ. Kurz zu uns. Ich bin Benedikt, Fullstack-Entwickler, habe 5 Jahre Erfahrung mit Kotlin, davor Java, unter anderem noch ganz vielen anderen Kram. Mittlerweile 4 Jahre Erfahrung mit Matrix, also sowohl Entwicklung als auch als Administrator von ein paar Instanzen. Genau, ich bin dementsprechend, also daher kommt die Erfahrung, dass ich der Maintainer von Trixity bin. Das ist ein Matrix-SDK, was in Kotlin geschrieben ist und multiplattformfähig ist. Was Multiplattform bedeutet, sagen wir dann noch später. Genau, und ich bin auch ein Datenschutz-IT-Security-Enthusiast. Genau, Michael.
Ja, ich bin Michael. Ich bin auch Full-Stack-Entwickler, wie man das heutzutage so schön sagt. Ich habe 10 Jahre lang als IT-Consultant gearbeitet, also nicht bloß labern, sondern auch programmieren, habe dort alles Mögliche gemacht, Backend, Frontend, wie gesagt, Fullstack, verschiedenste Domänen da kennengelernt, und ich würde mich mal so ein bisschen als vielleicht Produktentwickler bezeichnen. Und wir haben zusammen mittlerweile eine Firma, die nennt sich Connect2x, und wir entwickeln gerade einen Messenger, einen Matrix-basierten Messenger für das Gesundheitswesen. Vielleicht hat es der eine oder andere mal gehört, da gibt es demnächst einen TI-Messenger, und genauso einen Messenger entwickeln wir. Aber heute wollen wir nicht darüber reden, heute wollen wir über Kotlin reden. Und gleich mal eine Frage in die Runde: Wer hat von Kotlin schon mal gehört? Yes, viele, okay. Wer hat Kotlin schon benutzt? Okay, sind nicht mehr ganz so viele. Wer setzt Kotlin auf Arbeit ein? Okay, 4. Okay, da haben wir mal ein Bild. Also es ist deutlich,
weniger vielleicht noch geworden. Java. Wer hat mit Java so ein bisschen zu tun?
Okay.
Gut. Das sind ein bisschen Schnittmengen.
Dass wir ungefähr wissen, wer so unsere Audience ist. Alles klar. Also die meisten, zumindest Kotlin mal gehört, aber noch nicht so viel gesehen. Dann würde Benedikt euch jetzt ein bisschen was zu Kotlin vorstellen, was Kotlin alles so kann, was Kotlin so cool macht gegenüber Java, und ich würde dann ein bisschen auf den Multiplattform-Teil eingehen.
Genau, also ich mache quasi die ganze langweilige Theorie und Michael darf dann das Kreative übernehmen. Ja, also Kotlin ganz allgemein, statisch typisierte Programmiersprache, erstmal nichts Besonderes, gibt es ganz viele, tauchen immer mal wieder auf, ein paar verschwinden wieder. Ist eine plattformübergreifende Sprache, das heißt, wir sind, wie die meisten denken bei Kotlin, also die meisten, mit denen ich rede, denken bei Kotlin immer, ach ja, das ist ja diese Android-Programmiersprache. Irgendwie Google hat doch da mal was gemacht. Jein, also Kotlin an sich ist keine Android-Programmiersprache, aber Google hat entschieden, die ist perfekt für Android so. Vom Prinzip her, die ist empfohlen für Android. Aber man kann sie natürlich auch auf dem Backend, auf einer JVM oder sonst was benutzen. Und das Coole an Kotlin eben nicht nur dort, sondern auch im Browser oder Node.js über JavaScript. Oder nativ auf Geräten, also man kann das auch zu einer Binary für Linux kompilieren oder für iOS. Außerdem gibt es halt dadurch, dass man eben die JVM hat, wenn man den JVM-Teil benutzt, einfach ein großes Ökosystem durch Maven und die ganzen Java-Libraries. Also da gibt es halt diese Interoperabilität, man kann einfach Java-Kram benutzen wie vorher auch. Man kann sogar Kotlin und Java im selben Projekt verwenden, zumindest wenn man auf der JVM unterwegs ist. Und unter JS hat man zumindest noch das Ökosystem von NPM, also Node Package Manager, der ganze JavaScript-Kram halt. Genau, ich werde in den nächsten Folien meistens links immer die Java-Repräsentation haben und rechts immer die Kotlin-Repräsentation, einfach um zu zeigen, wie würde es in Java aussehen und wie sieht es in Kotlin aus. Ganz einfaches Hallo-Welt-Beispiel, also in Java brauchen wir eine Klasse, brauchen wir Kotlin nicht, da können wir einfach fun main schreiben. Das heißt, wir haben auch Top-Level-Functions, die wir in Kotlin einfach definieren können. Klassen sehen in Kotlin auch ein bisschen schlanker aus, sagen wir mal. Also wir brauchen keine Getter und Setter, sondern wir definieren var, wenn wir auch eine veränderliche Property haben, oder als val, wenn es eine unveränderliche Property ist. Und außerdem wird hier die Klasse, die Definition der Properties und der Konstruktor gleichzeitig verwendet. Das heißt, wenn man auf die Java-Seite guckt, da haben wir ganz oben die Definition und darunter im Konstruktor wird es nochmal verwendet zum Erstellen dieser Klasse, während man in Kotlin gleich sagt, okay, so erstellst du die Klasse und das sind gleich die Properties, die wir mitliefern. dieses Data vor dem Class in Kotlin brauchen wir prinzipiell nicht, wenn wir eine Klasse definieren in Kotlin, hat aber oft den Vorteil, dass dieses Data davor dafür sorgt, dass wir die Equals-Methoden generiert bekommen und die Hash-Methoden und so weiter und eine schöne To-String-Methode, dass man gleich eine String-Repräsentation der Klasse bekommt, die nicht ganz kryptisch aussieht, indem das irgendein Hash ist, wo das im Speicher liegt oder so. Genau. Dann haben wir in Kotlin Null Safety. Also in dem Beispiel, wenn wir uns jetzt mal links das Java-Beispiel angucken, da haben wir einen Übergabeparameter vom Typ Java-Talk. Und das kann natürlich Null sein. Also wir sehen jetzt nicht, ist es Null oder nicht. Das heißt, wenn wir zur Laufzeit .getSpeaker aufrufen, kriegen wir zur Laufzeit eine Null-Pointer-Exception. In Kotlin haben wir das Problem nicht, denn da können wir sagen, wir wissen, dass das eventuell Null sein kann. Das heißt, wir schreiben ein Fragezeichen an den Typ ran. Und dann gibt es einen Kompilierfehler. Also die IDE meckert, naja, hier kannst du eigentlich nicht auf Speaker zugreifen, weil Kotlin Talk könnte auch Null sein. Und wenn man dann das untere Beispiel anschaut mit den Haken, wie man es dann richtig machen würde, man sagt halt Fragezeichen, Punkt. Das heißt, wir wissen, es könnte Null sein. Und wenn das der Fall ist, dann ist der Rückgabeparameter von, also das, was zurückgegeben wird von Fragezeichen, Punkt, Speaker auch Null. Und dann kann man halt einen Default-Wert mit Fragezeichen, Doppelpunkt, unbekannt angeben. Ach so, ich weiß nicht, ob wir es gesagt haben. Wenn was unklar ist, Hand heben, Frage stellen und dann versuchen wir, die zu beantworten. Also es kann sein, dass wir zu schnell sind.
Vorher,
ja.
Da hatten Sie irgendwie kurz erwähnt, die Initialisierung ist gleich mit dabei.
Ja.
Aber links ist ja ein Konstruktor, zumindest ein bisschen sagen, und hat dann Übergabeargumente. Im rechten Teil sehe ich das nicht.
Das ist quasi der Konstruktor, den man sieht. Also man, wenn man diese Klasse erzeugen will, macht man Kotlin Talk, Klammer auf, die Parameter, Klammer zu. Das sehen wir dann auch später. Ich zeige da, also später in den Beispielen sieht man noch, wie man so eine Klasse erzeugt. Also kann ich ja noch mal darauf hinweisen.
Ja, da ist noch eine Frage.
Noch eine Frage?
Diese Keywords Val und Var, die sind ja sehr ähnlich.
Ja.
Stört das nicht beim Programmieren?
Okay, Frage war.
Frage wiederholen. Die Frage war, wenn man Val und Var nutzt, die sehen sehr ähnlich aus. Da könnte es ein bisschen eine fehlerbehaftete Programmierung passieren. Ja, prinzipiell schon. Oft meckert die IDE aber, dass man var benutzt. Also die sagt dann, ja, ich bin mir aber nicht sicher, ob der Wert jetzt schon initialisiert wurde, weil du hast mir ja nicht gesagt, ist das ein unveränderlicher oder veränderlicher Wert. Also zumindest die Entwicklungsumgebung, die hilft einem dabei, dass man es nicht falsch verwendet. Und meistens, wenn man wirklich versucht, man mit Immutables, also Unveränderlichen, zu programmieren, das heißt, wenn man var verwendet, sollte man eh überlegen, ob man nicht irgendwas falsch macht. Genau. Noch schönes Feature, das gibt es bald in Java. Noch eine Frage.
Ganz kurze Frage. Rückgabewert von, oder Typ der Rückgabe, ja, von Funktion. Gibt es da eine Typ-Derivation oder wie macht das der Compiler? Anscheinend brauchst du keinen Typ anzugeben.
Doch, den Typ muss man angeben bei einer Funktion. Also wenn ich jetzt hier bei dem, ich habe auch, glaube ich, weiter hinten ein Beispiel.
Weil ich sehe nur der Fun. Also Fun, danach kommt halt.
Genau. Also wenn man einen Rückgabeparameter von einer Funktion hat, dann macht man nach den runden Klammern einen Doppelpunkt, welcher Typ wird zurückgeliefert.
Okay. Sonst ist Void automatisch.
Genau, sonst ist automatisch Void.
Das geht auch.
Ja. Was auch geht, das sieht man später im Beispiel, man kann auch ist gleich hinterschreiben, dann versucht es der Compiler herauszufinden, was der Rückgabewert ist. Das kann sein, dass das Go auch nutzt. Genau, String-Templates, die gibt es auch bald in Java. Was bedeutet das, statt irgendwie String zu konkatenieren, wie man das hier in Java sieht, indem man also einfach immer ein Plus macht und den nächsten String ein Plus, nächster String, kann man auch in Kotlin einfach sagen, okay, wenn ich etwas mit Dollar, geschweifte Klammer umrandet, alles da drin ist Kotlin, werte das mal zu einem String aus. Also ich kann hier schreiben, Name, Doppelpunkt, der Name vom Kotlin Talk, Leerzeichen, Speaker, Doppelpunkt, der Name vom Speaker. So, If-Expressions können in Kotlin einen Rückgabewert haben. Was bedeutet das? Wie kann man das verwenden? Wenn man sich jetzt erstmal das Java-Beispiel anguckt, wir definieren ein Parameter Result und dann haben wir eine If-Expression, die sagt, okay, wenn der Parameter, den wir haben, größer 0 ist, dann ist der Result größer 0, ansonsten kleiner gleich 0 und der speichert das in den String rein. Das ist erstmal ein bisschen aufwendig, vielleicht auch ein bisschen unleserlich, man muss vorher erst diesen String definieren. In Kotlin geht das noch ein bisschen einfacher, indem man in If-Expression auch einen Rückgabewert haben kann. Also auf der rechten Seite haben wir ein Result und machen gleich ist gleich und die if-Expression. Da spart man sich wieder ein bisschen Syntax. Dann gibt es darauf aufbauend die when-Expression. Also viele kennen sicherlich, die mit Java zu tun haben oder anderen Programmiersprachen auch, diese if-Kaskaden, wo man also if das, dann das, ansonsten das, wenn das und so weiter. Also wie man hier auf der linken Seite sieht, if, else, if, else, if, else. Das könnte oft ein bisschen unleserlich sein. In Kotlin gibt es dann halt die Möglichkeit, dass man eine when-Expression macht, wo man dann einfach mit einem Pfeil sagt, das passiert, wenn diese Expression erfüllt ist, das bei der und ansonsten das. Und das kann man natürlich auch wieder einer Variable zuweisen. Genau, weil die Zeit knapp ist, mache ich es leider ein bisschen schneller, sorry. Bei Fragen einfach Hand melden. Das geht dann so weit, dass es Smartcasts in Kotlin gibt. Das heißt, in Java kann ich gucken, ist irgendein Objekt, von dem ich den Typ jetzt gerade nicht kenne, von irgendeiner Instanz. Also hier in dem Beispiel gucken wir zum Beispiel das Objekt, was ich bekomme, ist das, ist das ein String? Dann kann ich den String natürlich verwenden in Java, dieses Objekt, was ich bekommen habe, als String verwenden. Ich muss aber vorher nochmal dem Compiler sagen, das ist aber auch ein String. Also wir casten das hier, das ist dieses runde Klammer String, some object und dann die Klammer zu. Das ist ein bisschen unleserlich und aufwendig. Und quasi kann das der Compiler auch für einen übernehmen und das macht er auch in Kotlin. Wie man rechts sieht, wenn wir prüfen, ist dieses Object ein String, also sehr, ich finde es sehr leserlich, when some object is String. Dann kann man ihn auch als String verwenden. Man muss nicht erst sagen, das ist wirklich ein String, sondern kann ihn auch so verwenden. Genauso mit Integer und ansonsten in dem Beispiel halt ein leerer String. Jetzt wird es richtig fancy. Also es ist völlig okay, wenn man bis hierhin vielleicht halbwegs alles verstanden hat, wenn man es jetzt nicht mehr versteht, das ist okay. Es gibt Extensions in Kotlin. Das heißt, sagen wir mal, wir nutzen eine dritte Bibliothek und da ist Kotlin Talk definiert. Also sagen wir mal, Kotlin Talk ist jetzt nicht mehr in unserem Programmcode definiert, sondern extern. Wir möchten aber gerne irgendeine Property definieren oder eine Funktion definieren, die wir verwenden können, als wenn das in dieser Klasse definiert ist. In Kotlin sieht das so aus, wir sagen also fun kotlintalk.sheader. Das heißt, wir sagen als Kontext, also sheader, als diese Funktion sheader gibt es im Kontext von kotlintalk. Wenn man also ganz unten die letzte Zeile anschaut, kann man plötzlich diesen kotlintalk verwenden und sheader aufrufen. Das heißt, wir haben kotlintalk, wo gar keine Funktion sheader definiert ist, haben wir erweitert durch eine Funktion und können sie verwenden, als wenn das in dieser Klasse definiert ist. Genauso kann man das auch mit wells und vars machen, wie man da oben sieht, also Punkt Header, dann kann man es genauso verwenden. Und hier jetzt nochmal zu den Konstruktoren. Hier wird ein Kotlin Talk erzeugt mit einem Konstruktor. Das sieht dann so aus. Man kann entweder sagen, ich möchte named Parameter haben, also ich kann sogar sagen, name ist gleich Java mit bla bla bla. Man muss das aber nicht angeben, das ist also auch optional. Das ist einfach nur für den, der es benutzt, ein bisschen lesbarer. Okay, hier setze ich den Namen, hier setze ich den Speaker. Weil wenn ich zwei Strings hintereinander als Parameter habe, dann kann das eventuell ein bisschen durcheinander sein. Ja?
Darf man die jetzt auch in einer anderen Reihenfolge
angeben? Ja, genau, man kann sie auch in der Reihenfolge angeben, wie man will.
Ja, noch eine Frage?
Müssen wir noch sämtliche Attribute angegeben haben oder kann jetzt beispielsweise Kotlin Talk auch nur mit Name und Speaker erstellt werden?
Tatsächlich geht das, wenn man den Default-Wert festlegt. Also man kann auch immer in Klassen und Funktionen die Parameter kann man einen Default-Wert festlegen. Das heißt, hätte ich jetzt alles mit einem Default-Wert gefüllt, hätte ich auch einfach Kotlin Talk Klammer auf Klammer zu machen können und er hätte eine Klasse erzeugt mit den Default-Werten und nicht mit denen, die ich angegeben habe. Ich kann natürlich aber trotzdem den Namen angeben, dann wird von den anderen Parametern der Default-Wert übergeben. Die Frage habe ich nicht wiederholt, das tut mir sehr leid. Ich hoffe, die Antwort daraus hat sich die Frage ergeben. So, jetzt geht's weiter. Wir haben jetzt gerade die Extensions gesehen. Jetzt kann man in Kotlin noch verrücktere Sachen machen, indem man Operatoren überschreibt. Das heißt, was ist ein Operator? Also wenn man in jeglicher Programmiersprache zum Beispiel 1 plus 1 rechnet, dann kommt 2 raus. Der Operator dabei ist das Plus. Ich kann auch 1 minus 1 rechnen, dann kommt 0 raus. Das ist der Operator. Ich kann auch Dinge vergleichen, das ist gleich, ist gleich. Oder ich kann Dinge negieren, das ist dann Ausrufezeichen in den meisten Programmiersprachen. Und diese Operatoren, die kann man in Kotlin überschreiben. Das heißt, ich kann jetzt hier sagen, wenn ich zwei Kotlin-Talk-Objekte addiere, also mit dem Plus dann möchte ich, dass ich eine Liste zurückbekomme. Wenn ich also ganz nach unten schaue in die letzte Zeile, dann kann ich den Talk 1 mit dem Talk 2 addieren und bekomme eine Liste am Ende raus. Das wirkt erstmal ein bisschen magisch, und wenn man dann in dem Code drinsteckt, dann muss man sich wahrscheinlich sehr tief einarbeiten. Der Hintergrund, warum es das gibt, das kommt dann nämlich später, nämlich domänenspezifische Sprachen. Ja?
Wie ist das? Kann ich das, ist es typabhängig? Das heißt, ich kann das einer Liste zuweisen und er nimmt automatisch den Listen-Operator und ich kann den Operator...
Du hast auf jeder Klasse, also die Frage war, ob die Operatoren jetzt irgendwie auf Listen oder so beschränkt sind?
Nee, auf die Typen, die man angibt,
ja,
was der Rückgabewert ist,
ja,
den, dass man mehrere haben kann und zwar basiert auf dem Rückgabetyp, der richtig genommen wird.
Genau, also genau die, das, ich würde es einfach mal ein Beispiel kurz erklären, dann ergibt sich auch wieder die Frage, dann muss ich nicht wiederholen, weil schwer wiederholen. Wenn ich jetzt hier plus ein Integer mache zum Beispiel, das ist auch möglich. Also ich kann sagen, wenn hinter als Parameter für diese Plus-Operation ein anderer Typ ist, dann kann ich auch einen anderen Rückgabewert haben. Also das kann ich frei definieren. Ich bin jetzt nicht daran gezwungen, dass ein Plus eine Liste zurückgeben muss, sondern Plus kann, je nachdem, was der Funktionsparameter ist, auch was komplett anderes zurückgeben.
Ja, aber wenn ich myInt hätte,
ja,
und ich hätte zwei Plus-Operatoren, myInt, myList, würde das automatisch gewählt werden, was ich habe, basiert auf dem Rückgabetyp oder nicht?
Ja. Beziehungsweise kann man das, also es geht darum, ob der Compiler intelligent genug ist, auszuwählen, welche der Plus-Operatoren, die ich irgendwo mal überschrieben habe, nutzt. Also entweder über den Import kann man das dann lösen, indem man sagt, okay, in dem Package habe ich das Plus importiert, in dem anderen Package habe ich das Plus importiert, oder halt über den Typ. Aber ganz genau weiß ich auch nicht. Es kann auch sein, dass der Compiler meckert, wenn man das in demselben Package definiert. So, ich glaube, das würde ich zeitlich mal überspringen. Warum dieser ganze Kram? Und zwar erlauben es diese ganzen Dinge, dass man in Kotlin domänenspezifische Sprachen definieren kann. Und das wird dann spätestens bei Micha deutlich, wie hilfreich das ist und was das für coole Sachen erlaubt. Ich habe hier aber auch mal ein kleines Beispiel gebaut. Und zwar, wir fangen mal unten an bei dem Talk. Ich habe jetzt gesagt, Benedict Benken talks about Java mit Superkräften for about 60 minutes. Also ich habe hier einen quasi lesbare Sprache definiert, die aber typsicher ist, und ich habe auch immer die Code Completion da. Das nennt sich dann domänenspezifische Sprache, also DSL. Und wie ist das in diesem Beispiel gemacht? Indem ich einfach so eine Extension talks about, eine Extension for about definiere und jeweils die Übergabe, jeweils die Parameter und den Kontext definiere. Also Kontext ist jeweils String oder Pair of String und String. Pair ist ein Tupel, anderen Programmiersprachen, und den Übergabeparameter ist einmal ein String und einmal eine Duration. Jetzt fragt man sich, okay, da steht aber Leerzeichen talks about. Normalerweise rufe ich ja Funktionen mit Punkt talks about auf. Dafür ist das Infix da. Das Infix sagt einfach, wenn die Funktion einen Übergabeparameter nur hat, dann kannst du auch die mit Leerzeichen aufrufen. Also quasi ist das Benedict Benken talks about ist dasselbe, talks about Java mit Superkräften ist dasselbe wie Benedict Benken Punkt talks about in Klammern Java mit Superkräften. Das hätte ich noch drunter schreiben können, tut mir leid, vergessen. Ich hoffe, das ist halbwegs deutlich geworden. Das geht dann so weit, dass ich quasi einen HTML-Baum damit nachbauen kann. Also das ist nicht ausgedacht, das ist eine offizielle Bibliothek von Kotlin. Kotlin XHTML heißt die. Das heißt, man kann HTML in dieser domänenspezifischen Sprache schreiben. Das heißt, man hat Code Completion von HTML, man hat Type Checking von HTML. Man schreibt nicht in irgendeinem String und hofft, dass der Browser dann meckert, wenn es irgendwie falsch ist, sondern man kann es nicht falsch machen, weil der Compiler dann meckern wird. Genauso kann man Maps damit bauen. Also ich kann Build-Map aufrufen und habe dann einen Put, ich kann Dinge entfernen und so weiter. Oder ich kann irgendwelche Konfigurationen definieren, die auch typsicher sind. Also ein Port darf beispielsweise nur ein Integer sein. Oder der Timeout darf nur von einer Duration sein. Übrigens, das Punkt Seconds ist auch so eine Extension, von der ich vorhin geredet habe. So, letztes schweres Thema in Kotlin sind die Coroutinen. Und die sind immer am schwersten, glaube ich, einzusteigen. Zumindest, wenn man ein bisschen tiefer einsteigt. Und zwar geht es bei Coroutinen darum, dass man Dinge parallel ausführen kann. Also in Java oder anderen Programmiersprachen macht man es ja oft, dass man einen Thread erzeugt und den Thread gibt man irgendwelche Arbeit, die er im Hintergrund erledigt und dann holt man eventuell das Ergebnis irgendwann ab. Und in Kotlin ist es möglich, dass man eine Abstraktion nutzt, ebenfalls mit so einer DSL, indem man zum Beispiel Launch sagen kann. Also bitte starte Launch mal eine Coroutine, die den Code ausführt, die innerhalb der geschweiften Klammern ist. Und so ein Coroutine-Scope, den man auch noch definieren kann, sagt, warte bitte auf alles, was innerhalb dieses Scopes ausgeführt wurde. Das heißt, man würde jetzt denken, wenn man diesen Code liest, okay, der würde jetzt ausspucken, Word, Ausrufezeichen in der ersten Zeile und dann würde er Hello ausspucken. Ist aber nicht der Fall, denn dieses Launch läuft ja im Hintergrund. Das heißt, zuerst wird Hello ausgespuckt und nach einer Sekunde dann Word ausgespuckt. Und das ist dann hilfreich, wenn man beispielsweise Netzwerkaufrufe parallel ausführen will. Sagen wir mal, wir wollen jetzt in dem Beispiel zwei Services anfragen, irgendwo im Netzwerk, parallel und nicht nacheinander. Dann ist das ja auch möglich mit so einem Async, dass man dann das Ergebnis auswerten kann, was man eventuell von dem Service zurückbekommen hat. Also in dem Beispiel zum Beispiel der eine Service, der Hello zurückliefert, der andere, der Word zurückliefert. Und wie in anderen Programmiersprachen auch, kann man dann mit Await einfach darauf warten. Das heißt, in dem Fall wird erst auf das Hello gewartet und dann auf das Word gewartet, auch wenn es parallel ausgeführt wird. Wenn man jetzt 1000 Threads starten würde, weil man 100.000 Threads starten würde, weil man 100.000 Services anfragen will, dann kriegt man eine Out-of-Memory-Exception in Java. Und das hat man aber mit Coroutine nicht. Warum nicht? Das kann ich irgendjemand mal erklären, der wahnsinnig genug ist, da tief einzusteigen. Aber es ist nicht der Fall, weil Coroutine keinen Thread blockieren, sondern in einem Thread-Pool laufen. Und da können dann halt wirklich 100.000 laufen, ohne dass man plötzlich keine Arbeitsspeicher mehr hat.
Frage, kann
ja. Man die Größe des Größe des Thread-Pools kann man frei definieren. Man kann sogar sagen, es gibt I/O-Thread-Pools. I/O ist leider mal oft blockend, also dass es den Thread blockiert. Und dieser Thread-Pool, der wird dann halt der kann dann beliebig erweitert werden. Das heißt, es kann nicht passieren, dass eventuell plötzlich gar kein Thread mehr zur Verfügung ist für irgendjemand anderen. Genau, das macht er dann dynamisch. Er nutzt aber auch den vorhandenen Thread-Pool. Es gibt also einen Default-Thread-Pool, es gibt einen I/O-Thread-Pool und für UIs gibt es einen Main-Thread-Pool, weil man hat oft einen Main-Thread und da muss halt dann die UI laufen. Ja?
Ist das alles implementiert, die JVM von Java, kann das doch alles gar nicht.
Nee, das ist Kotlin und das läuft auch auf jeder Plattform. Also alles, was ich gezeigt habe, läuft auf komplett jeder Plattform. Das läuft im JavaScript, das läuft nativ, wenn man es zu einem Binary kompiliert oder in der JVM.
Ja, aber die JVM kann ja diese ganzen asynchronen Sachen gar
nicht. Ja, da gibt es sogenannte Scheduler. Also in Kotlin sind Scheduler, also das ist wirklich dann sehr low-level. Vielleicht würden wir die Frage danach diskutieren. Also es ging darum, wie die JVM das denn handhabt, weil die JVM gar nicht dieses Async-Konstrukt kennt. Ja?
Wie unterhalten sich die Coroutines? Also in Go gibt es dann Channels.
Die Frage, wie sich Coroutine unterhalten, dafür gibt es in Kotlin Channels auch, also wie in Go. Es gibt aber auch Floats, das ist quasi der Nachfolger. Das kennt man eventuell als Stream unter Java oder RxJava und solche Geschichten. Tatsächlich hatte ich auch eine Folie, aber dann ist mir aufgefallen, dass das zeitlich einfach zu viel ist. Und ich glaube, jeder Kopf ist bis hierhin schon explodiert, da muss ich nicht noch mehr reinpacken. Noch eine Frage.
Wenn der Code kompiliert wird, ja. Ist das ein richtiger, hochoptimierter, nativer Code, wie man ihn auch von keine Ahnung, C++ kennt, oder ist das dann nur eine verkackte JVM?
Genau, darauf komme ich jetzt. Genau, da oben trotzdem noch eine Frage. Genau, die Frage war, ob die Thread-Pools, ob man die zur Laufzeit managen kann. Ja, die kann man zur Laufzeit managen. Also ich kann zur Laufzeit sagen, ich habe hier, jemand fragt ganz viel Arbeit an, dann brauche ich einen großen Thread-Pool, jemand fragt wenig. Aber in der Regel braucht man es nicht. Also ich habe es zumindest persönlich noch nicht genutzt, aber es geht. Genau, die Frage vorhin, die hat gut eingeleitet, Multiplattform. Da habe ich ja ganz kurz erwähnt, Kotlin lässt sich zur JVM kompilieren, lässt sich zu JavaScript kompilieren, zu Native und sogar WASM. Das ist übrigens neu, also das ist noch sehr experimentell, aber es geht. Zumindest in einem ersten Stadium. Und da war die Frage, würde ich einfach gleich mit beantworten, wenn man Kotlin zu nativ kompiliert, kriegt man dann gleich die JVM mit. Das ist quasi wie bei GraalVM so ein bisschen. ist es nicht. Also wenn man Kotlin zu nativ kompiliert, kriegt man wirklich eine Binary ohne JVM. Man hat auch gar nicht Zugriff auf den JVM-Teil, diesen interoperablen Teil. Man kriegt zwar einen Garbage Collector, aber der ist in Kotlin auch programmiert. Genau.
Hast du noch eine Frage?
Noch eine Frage. Da oben. Und da unten auch, ja.
Nur eine Verständnisfrage.
Ja.
Wir bewegen uns mit Kotlin ja im Java-Umfeld.
Unter anderem.
Die ganzen Dependencies von Java zurückgreifen.
Genau.
Wenn ich irgendeine Java-Library damit einbinde in mein Kotlin-Projekt,
genau,
mache da ein Binary draus, konvertiert mir das ganze Java-Projekt und all seine Dependencies dann in ein ausführbare Datei, die ohne JVM läuft.
Nee, so ist das nicht. Also die Frage war, ob man auch einfach Java-Code nehmen kann und dann Kotlin drüber packt und plötzlich kriegt man das auch als native Binary raus, richtig? Das ist nicht der Fall, denn die Interoperabilität ist auch immer nur auf der Plattform gegeben, auf der man sich befindet. Also wenn man Kotlin auf der JVM programmiert oder für als Zielplattform JVM programmiert, hat man Zugriff auf den JVM-Teil. Wenn man als Zielplattform den Browser implementiert, dann hat man auch Zugriff zum Beispiel auf den DOM vom Browser und nativ eventuell auf irgendwelche plattformspezifischen Schnittstellen. Genau. Da oben noch die Frage? Genau. Genau, also die Frage war, wenn ich jetzt so mit Kotlin Native eine Binary kompiliere, brauche ich dann irgendwie noch die JVM oder so? Nee, braucht man nicht. Also man kriegt wirklich eine Binary ausgespuckt, die läuft dann auf der Plattform. Die kann man einfach in der Shell mit Punkt, Schrägstrich, Run, Punkt, keine Ahnung, ich glaube, das heißt dann K-Exe oder sowas, kann man einfach ausführen. Genau. Jetzt würde ich ganz schnell machen, damit Micha noch genug Zeit hat.
Ich kann das auch praktisch zeigen hier.
Da okay,
die Folie überspringen.
Genau, dann überspringen wir die Folie, beziehungsweise du kannst uns darüber switchen. Und ja, das war es erstmal von meinem Teil her.
Dann. Genau, jetzt haben wir sozusagen die Theorie hinter uns und jetzt kommen wir zur Praxis. Was mache ich mit dem ganzen Kram? Also jetzt haben wir gesehen, das ist ein ganzer Baukasten an Möglichkeiten. Gerade das Thema Multiplattform, das hat auch ein paar Fragen hervorgerufen. Und das ist eigentlich das wirklich Spannende. Ich habe gesagt, ich bin Produktmensch. Ich denke nicht in solchen Kategorien wie die Technik, ja, die erlaubt es mir, ein bisschen schönere Syntax zu schreiben, sondern was kann ich damit tun? Habe ich damit wirklich Vorteile? Und diese Multiplattform-Fähigkeit von Kotlin ist ein echter Gamechanger. Und das würde ich gerne mal anhand einer Demo zeigen. Hier ist auch ein Repository angegeben, das ist Open Source, das zeige ich auch gleich, wird es am Ende nochmal auflegen. Wer da Interesse hat, kann ja gerne mal auch lokal damit spielen. Die Folien werden dann, glaube ich, auch online gestellt. Das heißt, wer dann hinterher nochmal Interesse hat, kann dann auf jeden Fall nochmal in die Folien reinschauen. Oh, jetzt bin ich... Okay, was könnte ich denn mit dieser Multiplattform machen? Nun kommen wir aus einem Umfeld, wir machen einen Messenger, da bietet sich es irgendwie an, ah, wir haben dort irgendwie einen Messenger, der soll auf mehreren mobilen Geräten laufen, der soll vielleicht im Browser laufen, der soll aber auch auf dem Desktop laufen. Und das ist ein perfektes Anwendungsbeispiel für so eine Multiplattform-Fähigkeit. Und jetzt habe ich jetzt nicht gleich einen ganzen Messenger mitgebracht, das würde hier den Rahmen komplett sprengen, aber ich habe ein kleines Beispiel mitgebracht, nämlich eine Konferenz-App. Das können wir uns vielleicht hier in dem Rahmen ganz gut vorstellen. Und diese Konferenz-App, sehen wir hier rechts, läuft jetzt auf meinem Simulator. Das ist jetzt der Mobile-Teil der App.
Was sehen wir denn jetzt hier eigentlich? Ist das, was ist das für eine Oberfläche von der Entwicklung?
Das ist IntelliJ, die Entwicklungsumgebung. Also das, was man auf die meisten für Java nehmen. Eclipse ist ja noch die andere IDE für Java, das ist jetzt hier IntelliJ, für das ebenfalls für Kotlin halt super geeignet ist. Also dort ist, vermisst man nichts, was man in Java auch hätte.
Das
kannst du nehmen. Du kannst natürlich auch eine beliebige andere, du kannst auch Visual Studio Code nehmen, da ist, glaube ich, auch ein Kotlin-Compiler drin. Also, was dir beliebt. Ich bin IntelliJ-Mensch seit mehreren Jahren. Ich möchte nicht mehr weg.
Man kann auch Vim benutzen, wenn man das möchte.
Vim geht auch, ja. Oder Emacs.
Oder Emacs.
Ich wollte erstmal mit dem Beispiel hier einsteigen, damit wir überhaupt sehen, was möglich ist. Also hier haben wir sozusagen eine App, die auf Android läuft. Und jetzt habe ich hier noch eine App, die läuft auf meinem Desktop. Und ja, ich habe einen Mac, das ist jetzt nicht das perfekte Betriebssystem auf einer Linux-Konferenz, aber das läuft auch auf Linux, das läuft auch auf Windows. Das heißt, jetzt habe ich hier ein Fenster, ein Mac-Fenster, was mir dasselbe Programm auch zeichnet. Auch hier sehe ich die Vorträge, die ich zumindest hier eingetragen habe und die verschiedenen Tage, an denen die Konferenz stattfindet. Und wir haben noch ein drittes Beispiel. Es kompiliert. JavaScript ist immer ein bisschen langsamer. Jetzt habe ich schon verraten, worum es geht. Also wir werden jetzt gleich im Browser. In der Zwischenzeit kann ich vielleicht eine Frage beantworten. Ja.
Man hat gesehen bei der Mac-Konferenz, dass die Knöpfe anders aussehen. Wird das auch automatisch gemacht von dem?
Also die Frage war, dass die Buttons irgendwie anders aussehen im Mac-Fenster. Das Fenster selbst ist von macOS. Ach so, die Checkboxen. Ja, das habe ich im Code eingebaut. Da habe ich nämlich einen kleinen Check gemacht, auf welcher Plattform bin ich und auf mobil möchte ich das eher so einen Switch haben und auf dem Desktop ist man es als Nutzer eher gewohnt, dass man eine Checkbox hat. Und wir sehen auch hier im Browser läuft das Ganze. Das heißt, ich habe hier, wie man auch an der Oberfläche hoffentlich schon sieht, eine Codebasis, die sich sehr, sehr ähnlich ist, die wir wiederverwendet haben und haben auf verschiedenen Plattformen eine Oberfläche dafür, die wir benutzen können. Und jetzt noch als letztes das ganz Verrückte. Wir haben noch eine ganz neue Oberfläche, nämlich auf iOS. Und die sieht jetzt wirklich anders aus, weil es auch eine komplett andere Technologie ist. Aber trotzdem wird ein Großteil des Codes wiederverwendet. Das ganze Datenmodell, was wir hier sehen, das ist dasselbe. Wir sehen hier die beiden Tage von den Linux-Tagen Chemnitz 2023 und die paar Vorträge, die ich hier mit eingetragen habe. Ist aber hier ein komplett anderes Frontend, benutzt aber denselben Code. Und wie das funktioniert, das würde ich jetzt zumindest mal kurz zeigen wollen, damit man ein Gefühl dafür bekommt, was man alles für Möglichkeiten mit der Multiplattform hat. Wie gesagt, man braucht halt das entsprechende Anwendungsbeispiel. Das passt natürlich nicht auf jede Anwendung, die man hat. Wenn man jetzt nur was für den Browser programmiert, muss man jetzt nicht unbedingt Kotlin Multiplattform verwenden, aber für eine App, die auf beiden mobilen Betriebssystemen laufen soll und vielleicht noch als Desktop-Variante, könnte man schon drüber nachdenken. Man kann zum Beispiel auch Flutter verwenden, muss aber nicht. Man hat hier eine alternative Möglichkeit.
Ehrliche Meinung, ist das mit Flutter, React Native und so weiter?
Es war die Frage, wie konkurrenzfähig, also im Vergleich zu Flutter oder React Native ist es. Es ist im Moment so, dass von der UI-Technologie, die hier dahinter steckt, die hier auf Android läuft und auf dem Desktop, dort, die läuft auf Android und Desktop stabil und das ist auch wirklich, das nutzt im Prinzip das UI-Kit von Android, das auch auf dem Desktop mit dargestellt wird. Im Web ist es noch experimentell, zumindest das UI-Kit dazu. Und auch für Swift wird, also für die iOS-Variante, wird im Moment, ist es im Moment noch im Alpha-Stadium. Dort sind sie aber schon sehr, sehr weit. Was aber auf jeden Fall stabil ist, ist die Möglichkeit, die ich auch gezeigt habe, dass man nur den Backend-Teil quasi der App in Kotlin entwickelt. Und das reine Frontend, also wirklich die Ansicht für iOS zum Beispiel in Swift UI entwickelt. Und das ist super stabil. Und das ist auch etwas, was Flutter zum Beispiel nicht bieten kann. Dort kann ich keine native App bauen. In Flutter und in React Native bin ich in diesen Frameworks gefangen. Und für den Nutzer, iOS-Nutzer sind ein bisschen speziell, die wollen, dass das alles sich genauso anfühlt wie bei den anderen Apps. Diese Apps fühlen sich nicht an wie native iOS-Apps. Das bekomme ich mit React Native hin. Da muss ich aber ein bisschen mehr Arbeit reinstecken. Da muss ich nämlich zwei Frontends definieren, nämlich einmal die Swift, einmal Compose und einmal Swift. Also einmal die UI für iOS und einmal die UI für andere Betriebssysteme. Aber ich habe sozusagen Möglichkeiten, bis wohin ich den Stack gleich ziehe. ich weiß, es beantwortet es ein bisschen die Frage. Also mit Flutter bin ich immer in der Flutter-Welt gefangen, genauso mit React Native. Dort habe ich eigene Programmiersprachen, da bin ich in der JavaScript- oder TypeScript-Welt, bei Flutter in der Dart-Welt. Hier kann man zumindest eine aus unserer Sicht sehr schöne Programmiersprache verwenden, Kotlin. Und man kann sich entscheiden, wie weit man diese Sprache zieht bis in das Frontend. Und an irgendeiner Stelle sagt man dann Cut. Hier an der Stelle habe ich zum Beispiel gesagt, okay, für iOS entwickle ich eine eigene Oberfläche. Okay, noch mehr Fragen?
Das ist ja dann die Frage der Bewertung, ob das gut oder schlecht ist. Je nachdem die Schnittstelle zwischen diesen Frontend-Entwicklung und dann auf Apple läuft und in dem Kern in Kotlin, ist das ja trotzdem fragwürdig, dann einfach zu sagen, das ist super. Also gefangen in der einen Welt, wo die Framework-Entwickler alles für mich machen oder einfach gemacht haben, kann doch positiv sein.
Natürlich. Absolut. Also das ist wirklich eine Abwägung, die man auf Produktseite treffen muss. Ist es für mich wichtig, dass ich ein natives Gefühl für meine Nutzer habe, dann würde ich wahrscheinlich eher zu sowas tendieren. Wenn das nicht so wichtig ist, dann kann ich auch sowas wie Flutter verwenden, die schon viele Probleme gelöst haben. Aber manche Probleme tauchen auch hier gar nicht auf, weil Swift UI einfach auch alles mitbringt, was ich für die UI-Entwicklung zum Beispiel brauche. Das ist tatsächlich, sehen wir es positiv, wir haben als Entwickler oder als Architekten, Entscheider, wer auch immer, einen ganzen Blumenstrauß an Möglichkeiten, die wir auswählen können. Und wir müssen uns für die, oder sollten uns für die passendste entscheiden. Ja, da hinten war eine Frage.
Ja, jetzt haben wir eine Kombination aus jetzt Swift UI und Kotlin. Vielleicht eine sehr nischige Frage, jetzt speziell zu Swift UI, aber wie kommen wir denn jetzt auf den Kotlin-Code?
Okay, das ist definitiv eine spannende Frage. Wie kommt man aus einer anderen Programmiersprache, wie jetzt zum Beispiel Swift, auf den Kotlin-Teil? In Swift ist es so, dass man den Kotlin-Teil kompiliert, in Objective-C-Code wird er kompiliert und dieser Objective-C-Code, der wird jetzt in dem Beispiel, wie ich es hier gemacht habe, in einen Pod gepackt, das ist sozusagen eine Möglichkeit, wie man Abhängigkeiten in Swift bekommt, den importiert man dann, ich kann das mal ganz kurz hier zeigen. Das ist es im Prinzip. Ich sage einmal, importiere bitte Common. Common ist die Datenstruktur, die ich in Kotlin definiert habe. Dort habe ich definiert, was ist eine Konferenz, was ist ein Speaker, was ist eine Präsentation und wie hängen die alle irgendwie miteinander zusammen. Und dann importiere ich das einfach und sage, okay, ich habe dort eine statische Data Source und von der hole ich mir das Programm der Linux-Tage 2023, das wird sogar mit Code Completion angezeigt. Weil es in Objective-C-Code kompiliert wird, der aus der Plattform wieder zugegriffen werden kann. Genauso kann ich es auch nach JavaScript kompilieren und dann aus JavaScript drauf zugreifen, wenn JavaScript die entsprechenden Code Completions erlaubt.
Dieser Objective-C-Code, der generiert wird, ist das quasi der gesamte Kotlin-Code übersetzt nach Objective-C oder ist das mehr so ein Schirm, der dann die Brücke in nativ kompilierten?
Das ist, also die Frage war, wird dort alles übersetzt oder wird dort irgendwie so eine Art Shim, wie im Browser das manchmal gemacht wird, übersetzt in die jeweilige Zielplattform? Ich verallgemeine es mal. Und es wird immer nur das kompiliert, was ich angebe, was kompiliert werden soll. Ich kann sozusagen Exports angeben. Bei Swift gebe ich zum Beispiel an, okay, ich möchte jetzt meinen Code exportieren und die Abhängigkeit zum Beispiel zu einer anderen Library, die ich verwende, möchte ich auch exportieren. Dann kümmert sich der Compiler komplett darum, okay, diesen ganzen Code muss ich übersetzen, der wird übersetzt und auch der kann von der Zielplattform dann verwendet werden.
Also der Code, der selektiert wird zum Übersetzen, der ist dann komplett übersetzt?
Also der ist komplett übersetzt. Das heißt,
die native Kompilierung findet in dem Fall gar nicht statt?
Also die Übersetzung, die native Kompilierung findet statt von was? Von Kotlin nach Native oder in Native dann?
Davor hieß es ja, Kotlin wird in nativen Maschinencode übersetzt.
Auch. Das ist eine Plattform. Also es gibt mehrere Plattformen. Es gibt einen nativen Maschinencode, es gibt Objective-C-Code, es gibt JavaScript, in das übersetzt werden kann.
Die sind alle separat.
Die sind alle separat, ja.
Objective-C-Code kann ich auf nativ.
Nein. Nein. Also das merkt man auch, je größer das Projekt wird. Wenn man dann für verschiedene Plattformen kompiliert, braucht der Compiler entsprechend länger, weil er das für jede Plattform einzeln macht. Das heißt, für die JVM geht es relativ schnell, da kommt ein bisschen Bytecode raus.
für Objective-C kommt dann halt so ein Objective-C-Klumpen raus. Und für Native kommt dann entsprechend ein Native-Paket raus. Das ist eine super Frage. Die Frage war, was passiert jetzt, wenn ich aus Versehen ein Java-Package benutze? Der Compiler wird dir sagen, das darfst du nicht. Da können wir vielleicht mal ein bisschen in den Code reinschauen. Hier bin ich in dem Common Code, das heißt wirklich Code, der deklariert ist, auch von meiner Seite aus, den möchte ich in mehrere Zielplattformen kompilieren. Und hier möchte ich zum Beispiel, weil eine Konferenz findet an verschiedenen Tagen statt und ein Vortrag hat auch eine Uhrzeit, zu der er stattfindet, möchte ich irgendwie mit sowas wie Local Date Time oder Local Date arbeiten. Da gibt es in Java wunderbar Java Time, Local Date Time. Komme ich hier nicht drauf. Wenn ich aus Common Code versuche, auf diese Bibliothek zuzugreifen, schlägt es mir die IDE schon gar nicht vor. Und wenn ich versuche, das irgendwie händisch einzugeben und die IDE auszutricksen, sagt sie, nee, finde ich nicht. Weil es das nicht gibt. Es gibt aber, weil dieses Ökosystem schon ein ganzes Stück, eine ganze Weile da ist und auch schon gewachsen ist, gibt es verschiedene Libraries, die genau diese Funktionalität für die verschiedenen Plattformen implementieren. Und für Local Date zum Beispiel gibt es eins, das nennt sich von Kotlin X Date Time, gibt es eine Implementierung. Der arbeitet dann damit, dass er im Prinzip auf die verschiedenen Plattformen dann Bridges baut zu den jeweiligen Datetime-Implementierungen. Aber gute Frage, genau. Also es wird verhindert, dass du irgendwie Code verwendest, der dann nicht kompiliert werden kann. Sondern wenn man einmal drin ist in diesem Common-Teil, dann darf man auch nur Kotlin-Bibliotheken verwenden. Das kann natürlich ein Nachteil sein. Wenn man sagt, Kotlin ist auf der JVM zu Hause super, man kann alles verwenden aus dem Ökosystem, aber auf Multiplattformen schränkt man sich dann wieder ein Stück weit ein. Aber auch dort, diese Multiplattform existiert schon mehrere Jahre. Dort sind auch schon sehr viele Projekte, die da gewachsen sind.
Und noch eine Ergänzung dazu. Schließt sich nicht aus, dass man trotzdem Java-Bibliotheken benutzt, dann halt nur in JVM-Main, nicht in Common-Main. Also nicht in dem geteilten Teil, sondern wirklich in dem JVM-Teil. Und auch in dem Teil kann man es dann nur verwenden, aber man kann es verwenden. Also bestes Beispiel wäre zum Beispiel eine Crypto-Library, die... Man möchte vielleicht die Browser-Crypto nutzen, man möchte die JVM-Crypto nutzen und dann nativ möchte man vielleicht eine iOS-Crypto-Library benutzen. Dann definiert man in Common, okay, ich habe hier, keine Ahnung, AES, habe da einen Übergabeparameter und am Ende soll der mir irgendwas ausspucken. Das definiert man im Common-Layer mit einem Expect, das zeigt Micha bestimmt auch gleich noch. Hier ist zum Beispiel ein Expect. Und in die eigentliche Implementierung, die kann man dann auf der Plattform durchführen. Das heißt, in der JVM sagen wir, ruf mal bitte die Crypto-Library der JVM auf, unter JavaScript die Web-Krypto und unter iOS die andere Krypto. Das heißt, man kann trotzdem den Common-Teil benutzen und muss sich gar nicht Gedanken darüber machen, was am unteren Ende auf der Plattform eigentlich verwendet wird. Aber es ist möglich.
Super einfaches Beispiel hier, der Plattformname. Der ist hier definiert in meinem Common-Teil mit einem Expect. Also ich erwarte irgendwie, dass der Plattformname gegeben ist und dann meckert auch der Compiler, wenn er nicht für alle Plattformen, die ich unterstütze, angegeben ist. Und jetzt sehen wir hier, gibt es drei Plattformen, die ich unterstütze, nämlich einmal den Desktop. Dort wird Desktop als Desktop, als Plattformname zurückgegeben und unter JavaScript oder zum Beispiel Browser zurückgegeben. Aber genau, man kann das beliebig erweitern, zum Beispiel Crypto, Code und so weiter. Wird auch in unserem Produkt sehr intensiv genutzt.
Okay. Gibt es auch trotz allem, also auch wenn man für jede Plattform ein eigenes UI-Toolkit hat, gibt es auch so eine Art Common UI-Toolkit, was dann jeweils auf die anderen verzweigt? Mhm. Die daran anschließende Frage ist, wenn es das gibt, kann man dann trotzdem plattformspezifische Erweiterungen da reinpacken?
Okay, zwei Fragen. Erstes war, wenn man jetzt Common Code schreiben kann, kann man nicht auch eine Common UI schreiben, die dann auf allen Plattformen gleich ist? Ich beantworte die Frage mit einem hundertprozentigen Jein. Es gibt diese Technik Compose, mit der auch dieses Frontend für Android gebaut wurde und auch der Desktop-Teil und der Web-Teil auch. Den kann man auch für iOS nutzen, Compose for iOS.
dann kann man wirklich den kompletten UI-Code oder fast kompletten UI-Code, da gibt es nur ein paar Expect-Actuals, die dann wirklich für die jeweilige Plattform implementiert werden müssen, aber da kann man fast den kompletten UI-Code wiederverwenden. Das ist dann sowas wie Flutter. Da ist man dann einmal eine UI geschrieben, auf allen Plattformen sieht die gleich aus und wird auf allen Plattformen sozusagen gerendert. Aus dem, das ist dann die zweite Frage gewesen, kann ich dann dort irgendwie speziellen Plattform-Code verwenden? Ja, unter gewissen Umständen ja. Aber da müsste ich jetzt sehr tief eintauchen. Aber es gibt diverse Interoperabilitätsmodi, wie man auf vielleicht native UI-Widgets oder Ähnliches zugreifen kann. Aber auch dort muss man dann wieder mit diesem Expect-Actuals-Pattern arbeiten, weil das natürlich dann für jede Plattform auch unterschiedlich ist. Man muss natürlich schauen, hat man das auf jeder Plattform. Ein einfaches Beispiel wäre ein Speicherndialog. Der sieht auf dem Desktop ganz anders aus als auf dem Mobilgerät. Das wäre so ein UI-Widget, würde ich jetzt mal sagen, was auf jeder Plattform anders aussieht. Das haben wir auch unter anderem mit Expect Actual implementiert. Ja?
Dazu könnte man eine Basis, eine Standardmethode definieren und dann mit Overwrite auf einer bestimmten Plattform
einsammeln. Dafür gibt es quasi diese Source-Sets, da kannst du die Folie noch kurz aufmachen.
Ich kann also ein Source-Set hier zeigen.
Wenn man sagt, JVM, also sagen wir mal, die Desktop-Anwendung und die Android-Anwendung sind aufgrund der JVM super ähnlich. Und da können wir eigentlich viele Sachen teilen. Dann kann ich sagen, dass die ein Source-Set quasi teilen. Das heißt, wir haben das Common Main. Und normalerweise haben dann JVM Main, Android Main, iOS Main und so weiter. Man kann aber sagen, dass wir auch ein JVM oder ein Desktop and Android Main definieren. Dadurch lässt sich quasi das abbilden, was du gefragt hast, ob man jetzt irgendwie einen Override hat oder zumindest das irgendwie teilen kann, vermute ich mal, für verschiedene Plattformen. Das ist dadurch möglich. Also wir sind nicht darauf, wir haben nicht nur zwei Ebenen, Common Main und dann die Plattform, sondern wir können das beliebig schachteln. Wir können quasi selber sogar definieren, welche Plattformen sollen jetzt was teilen. Das wird dann natürlich irgendwann komplex und an manchen Stellen macht das auch gar keinen Sinn, weil viele Plattformen einfach nichts teilen. Und ja, aber es ist möglich. Es ist dann kein Override, aber sowas in der Art.
Okay. Sehr gute Frage. Wir hatten ja das Compose-Beispiel gezeigt, dass es nicht nur auf Android und Desktop läuft, sondern auch im Web. Und die Frage war, wie wird es im Web dargestellt? Das wird im Web auf dem Canvas gezeichnet. Diese Technologie. Wir haben aber auch die Möglichkeit zu sagen, wir schneiden schon vorher sozusagen die Fäden ab, lassen den UI-Layer im Web weg, diesen Compose-Layer, und bauen unseren ganz normalen, sage ich mal, HTML-Layer, der mit DOM-Elementen arbeitet. Auch dort, dadurch, dass Kotlin multiplattformfähig ist und nach JavaScript kompilieren kann, gibt es zum Beispiel Kotlin React. Da kann man React-Code in Kotlin schreiben und dort hat man halt den normalen DOM mit all seinen Manipulationen und den schönen React-Dingen, die man so kennt und liebt oder auch nicht. Und kann dort eine ganze Webanwendung schreiben, die aber zum Beispiel das Datenmodell übernimmt. So dass man das Datenmodell zumindest teilen kann und auch Serverabfragen und so ähnliches. Das kann alles in dem Common-Teil sein, während dann wirklich nur noch das reine Rendering in dem Web-Teil und dem HTML-Teil passiert. Oder mit Compose auf einem Canvas gezeichnet.
Ja. Das war auch ein gutes Beispiel mit dem Server. Also man kann auch sagen, wir haben jetzt so ein Backend, da sind Daten definiert, die jetzt irgendwie über ein REST-Interface rumgeschickt werden, die sind mit Kotlin definiert und dieselben kann ich dann aber auch im Frontend benutzen. Also ich habe nicht das Problem, wenn ich jetzt Java im Backend und TypeScript oder JavaScript im Frontend nutze, dass ich dann jeweils immer das Datenmodell doppelt definieren muss und eventuell sogar das Problem habe, dass die auseinanderlaufen, sondern man hat dieses Common-Datenmodell, was man einfach auf beiden Plattformen benutzen kann.
Das ist das Argument, was die Node.js-Entwickler immer bringen. Ja, dann nehme ich einfach Node.js im Backend und jeder, der mal Backend programmiert hat, sagt um Gottes Willen, bitte nicht auch noch JavaScript in den heiligen Backend-Teil ziehen. So dreht man den Spieß mal um und sagt, nee, wir nehmen die Sprache aus dem Backend und packen die in das Frontend. Damit wird aus meiner Sicht eher ein Schuh draus. Okay, wir sind auch quasi von der Zeit her sehr, sehr eng. Ich würde gern noch mal auf dieses auf das Repository verweisen. Dort gibt es eine kleine Anleitung, wie man die einzelnen Frontends startet. Und für ganz Mutige, das ist ein bisschen fies, gibt es hier unten noch so Possible Enhancements. Ich mache es nochmal ein bisschen größer. Das ist jetzt ein super kleines Beispiel gewesen. Das ist eine Spielwiese, mit der man mal sehen kann, okay, so kann man so einen Multi-Plattform-Stack aufbauen. Wer jetzt wirklich krasses Interesse dran hat, der kann sich das mal vielleicht mal vornehmen. Und da habe ich so eine Art Hausaufgaben mal mitgegeben. Das ist total langweilig, was ich dort gebaut habe. Das ist total statisch. Da gibt es keine Interaktion, da gibt es keinen Webserver, der irgendwie Daten dynamisch liefert. Ich kann das nicht speichern, dass ich irgendeinen Vortrag mir markiert habe, dass ich den gern sehen will. Der kann es gerne mal probieren, mit Kotlin zu programmieren, so einen Webserver. Da gibt es zum Beispiel das Ktor-Projekt, das bietet sich dort an. Und wenn man dann so weit ist, dass es dann Backends dafür gibt, wäre es doch cool, wenn das Frontend dann auch dynamisch ist und darauf reagiert. Das heißt, das Ganze reactive bauen. Und so zum Spielen, wenn man jetzt wirklich ein HTML, also ein DOM-basiertes Frontend bauen will, ob man nicht vielleicht mal mit Kotlin React das Mini-Frontend, was die anderen Plattformen schon haben, einfach nochmal in HTML nachbaut. Das kann man sich, wenn man da wirklich ganz viel Spaß und Freude dran hat, nochmal vornehmen. Ganz zum Schluss würde ich gern noch mal was zeigen, was dann wirklich damit möglich ist. Nämlich unser, sage ich mal, Produkt, was wir das letzte Jahr entwickelt haben. Das ist ein Matrix-Client, den wir entwickelt haben. Der ist auch mit genau dieser Multiplattform-Technologie entwickelt worden. Deswegen können wir hier so drüber reden, weil wir da sagen wir, sehr tief drin stecken. Das ist jetzt der Desktop-Client, der existiert auch für Android. Für iOS gibt es eine relativ weite Variante. Und das ist im Prinzip ein Messenger, wie man den sonst auch kennt. Wer vielleicht Matrix benutzt und Element kennt, so in die Richtung geht das. Aber hier gleicher Code auf allen Plattformen, multiplattformfähig. Hier steckt viel, viel mehr drin als das, was wir jetzt heute angerissen haben. Aber solche Dinge sind damit auch möglich. Und damit sind wir auch durch.
Also wenn ihr jetzt einfach mal Bock auf Kotlin habt, es gibt auch, man kann es online ausprobieren, einfach play.kotlinlang.org. Da könnt ihr einfach im Browser ein bisschen Kotlin rumprogrammieren, sogar für die verschiedenen Plattformen. Also ihr könnt dort auch JavaScript Kotlin quasi ausprobieren im Browser. Genau. Und wenn ihr irgendwie Fragen habt noch im Anschluss des Talks, weil der ist leider vorbei, ich weiß nicht, ob wir die Frage da oben noch beantworten können, eher nicht, dann im Chat am besten bei Matrix oder ihr findet uns wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen hier auf dem Kongress. Dankeschön.